Erik Frenzel.
Ja, hier ist Michael Ballack.
Hier ist Nico Ihle.
Ich bin Malte Ziegenhagen und ihr hört 99.3 mit weiter.
99.3 Radio mit weiter. Der Sportplatz.
Ja, servus, grüßt euch. Hier ist Niklas und neben mir sitzt mein Kollege Micha und wir sind vom 99.3 Sportplatz und haben uns überlegt, jetzt einen Podcast zu starten mit dem Namen 99.3 nachgetreten. Micha, erzähl mal, wen haben wir heute zu Gast?
Ja, heute haben wir gleich einen ganz besonderen Gast. Wir haben Ivan Klasnic bei uns. Ihr werdet ihn vielleicht noch kennen vom SV Werder Bremen, hat damals das Double gewonnen und wird ein bisschen was über seine Fußballkarriere bei uns erzählen. Und der ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes sehr interessant. Niklas, kannst du noch was dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er 2007 die erste Nierentransplantation bekommen hat und damit auch der erste Spieler war, der nach einer Nierentransplantation zurück in den Profifußball gekehrt ist. Deshalb ist er jetzt auch sehr sensibilisiert für das Thema Corona, weil er natürlich zu einem Hochrisikopatient gehört. Und auch darüber werden wir mit ihm sprechen, wie er die aktuelle Situation beurteilt und was er an die Menschen appelliert.
Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig bewegte Geschichte, aber naja, wir hören erstmal, was er selbst dazu zu sagen hat. Jetzt für euch Ivan Klasnic.
Ivan, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Erzähl mal, fällt dir zu Hause schon die Decke auf den Kopf oder wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
Tja, wenn das Wetter besser ist, dann bin ich Gartenarbeit. Aber so ist es halt schwierig. Ne? Also ich glaube, so langsam könnte es zur das Normale wieder anfangen. Ne? Mhm. Weil ich glaube, jetzt sind schon, weiß nicht, sind wir jetzt bei 6 Wochen oder 7 Wochen?
Zu lang auf jeden Fall.
Ja, es sind schon einige auf jeden Fall.
Und ja, man weiß wirklich nicht, was man mehr macht. Also man ist natürlich viel im Garten, man macht natürlich vieles mit der Familie und man geht vielleicht minimal ein bisschen spazieren. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bist du natürlich nur zu Hause. Ne? Okay, ich habe natürlich das Gute ist, meine Wohnung ist nicht so klein, weißt du. Und ich habe noch einen Garten und dann kann ich halt ein paar Sachen machen.
Wie ist das allgemein bei euch in Hamburg? Dürft ihr auch schon trainieren oder dürfen bei euch schon die Amateurvereine trainieren?
Also wir, die Freizeitfußballer nicht. Also die Jugend trainiert auch noch nicht. Und aber die Profis, also St. Pauli, HSV, die sind schon, ich sag mal, in der Vorbereitung für die nächsten Spiele.
Mhm. Du hast ja auch insgesamt eine sehr beeindruckende Karriere vorzuweisen, warst aktiv für Bremen, Nantes und für die Bolton Wanderers. Nach deinem letzten Schritt bei Mainz hast du dich ja für einen neuen Karriereschritt entschieden. Was machst du denn zurzeit beruflich?
Also ich bin Berater, versuche natürlich die Jugendspieler zu den richtigen Vereinen oder die Jugendspieler zu betreuen und um dort dann auch einen Ausgleich zu haben zu meiner Karriere. Ich glaube, durch meine Karriere habe ich halt sehr viel Kontakte geknüpft und es war natürlich ja sehr gut und es ist natürlich nicht einfach, muss ich sagen, aber es macht mir Spaß und man hat natürlich auch mit Erwachsenen zu tun, in dem Sinne, dass man erwachsene Spieler auch betreut, aber mein Fokus liegt schon bei den Jugendlichen und weil ich glaube halt, es gibt so viele Berater in dem Geschäft und ja, viele sind natürlich nur auf die Kohle. Am Ende des Tages geht es ja um Geld, aber trotzdem kann ich sagen, jetzt, dass ich jetzt nicht unbedingt sofort einen Deal machen muss. Ne?
Ja. Mhm. In welchen Spielklassen sind deine Klienten vor allen Dingen?
Überall.
Also von Landesliga bis in Bundesliga oder?
Ja, also ich gucke jetzt nicht in der Landesliga, aber Regionalliga, Drittliga, wenn man natürlich ein großes Talent hat, der in der Oberliga spielt, ich glaube, wenn du noch in der Landesliga spielst und dort deine Runden drehst, dann ist es, glaube ich, auch schon zu spät. Mhm.
Wie sieht es aus mit Kollegialität unter den Spielerberatern? Das ist schon so ein bisschen ein Haifischbecken, oder?
Ja, also ist natürlich eine harte Szene, weil es halt so viele Spielerberater gibt. Und was ich halt sagen kann, man muss natürlich authentisch sein. Also Deswegen sage ich immer, bei mir ist jetzt nicht der Druck da, dass ich unbedingt jetzt sofort diesen Deal unbedingt machen muss. Wenn ein Verein mit mir einen Deal macht, dann macht er den so. Und das ist halt, glaube ich, bei mir ein Vorteil. Aber ich kann sagen, es ist wirklich schwer, weil es ist nicht so einfach, wirklich.
Jetzt hast du
ja man denkt immer, ja, ich habe Fußball gespielt, alle werden dir sowieso aus der Nase fressen. Nee, das stimmt nicht.
Jetzt hast du eine ganz bewegte Vita und jetzt weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung, können wir ja gleich nochmal darauf kommen, wegen deiner Nierentransplantation insgesamt, wie auch die Beziehung, wie wichtig es ist, eine Vertrauensbasis zum Mannschaftsarzt, zu all solchen Sachen zu haben. Nimmst du das dann auch nochmal besonders mit in deine Beratung oder spielt das eher weniger ein Thema?
Also ich kann sagen, dass ich natürlich auch mit Ärzten zusammenarbeite und dann natürlich ein Vertrauen aufbaue. Aber wiederum kann ich zu jedem Spieler es raten, vielleicht auch eine zweite Meinung zu holen, weil das sehr wichtig ist. Auch für die alltäglichen, normalen Bürger, die halt Probleme haben mit ihrem Körper, ist es immer wichtig, dass man vielleicht die zweite Meinung auch einsammelt.
Alles klar, da kommen wir jetzt einfach nochmal da zurück. Du hast dich ja 2007 deiner ersten Nierentransplantation unterzogen, aber bist dann wieder zurückgekommen und warst somit der erste Spieler, der danach wieder in der höchsten Spielklasse gespielt hat. Wie stolz bist du auf diese Geschichte, dass du das geschafft hast?
Ja, also es macht mich natürlich auch stolz, dass ich sowas geschafft habe. Und ich glaube, das muss mir erstmal jemand nachmachen. Und das wird halt schwer, ne?
Auf jeden Fall. Du wurdest ja danach als Mann des Jahres vom Kicker ausgezeichnet, bist du auch in einer Riege von ausgewählten Menschen. Und das Problem ist ja für dich ja allgemein, dass du jetzt auch zur Risikogruppe gehörst in Corona-Zeiten. Wie schützt du dich davor oder wie hat das auf dein Leben insgesamt Auswirkungen? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, durch meine Medikamente, die ich halt jeden Tag nehme und durch die Vorgeschichte ist es halt bei mir auch problematisch so. Und ich muss natürlich noch mehr aufpassen als jeder andere. Und das mache ich auch. Also ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, 7 Wochen nur zu Hause ist natürlich ein bisschen, ist halt eine Kopfsache. Ne?
Was würdest du sagen? Wie sehr ärgert es dich dann gleichzeitig? Also ich wohne in Stuttgart, wenn man hier über den Schlossplatz läuft, sieht man Gruppen von 10, 15 Menschen, die komplett dicht an dicht gedrängt darüber laufen. Ärgert es dich dann sehr?
Also ich glaube, ob mich das ärgert oder nicht, also es ist eine schwierige Situation, weil ich glaube, die Menschen sind ja nicht schuld an dieser Pandemie. Und ich glaube, viele sind leichtsinnig, weil sie, das sehe ich ja selber in Hamburg, dass sie halt, ich sag mal, Hummeln in den Po haben und gar nicht die Zeit vielleicht mit der Familie genießen und man sagt, oh ja, Party, Party, Party. Wenn ich sehe, was jetzt zum Beispiel, wenn das Wetter hier besser ist, hier an der Alster los ist, dass sich die Leute treffen, dass die Leute ein Bierchen trinken. Ich sag mal, gönne ich wirklich jedem. Und da sollen sie auch machen, aber sollen sich wirklich dann wirklich in 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand dann die Zeit genießen. Natürlich ist es halt das Schwierige, dass hier in Hamburg ich bin der Meinung, dass nur 2 Leute Maximum in einer Gruppe sein könnten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt geändert haben, aber wie ich das weiß, war es halt so. Mhm.
Gehen wir jetzt nochmal vom Zivilen weg. Es wird natürlich auch darüber diskutiert, ob die Bundesliga wieder starten kann. Wie gesagt, wir sind ja alle keine Virologen und haben da alle keine Meinung dazu, oder wir haben ja alle eine Meinung dazu, aber alle keine Expertise dazu. Wie stehst du dazu? Denkst du, die Bundesliga sollte wieder losgehen mit Geisterspielen oder denkst du, es ist noch verfrüht?
Da ich ja selber Fußballer war und wirklich es kaum erwarte, dass die Bundesliga wieder anfängt, dass man überhaupt eine Attraktion hat, vielleicht am Wochenende Fußball zu schauen oder überhaupt Sport zu schauen. So, weil wenn Sie jetzt sagen, Tennisplätze werden eröffnet, natürlich ist Fußball wiederum was anderes. Nur ich sage mir auch, dass die Fußballvereine dafür auch sehr viele Tests machen. Und wenn die Tests negativ ausgehen, dann können dann auch Spiele gemacht werden. So. Und natürlich gibt es jetzt schon wieder Probleme mit Köln, oder besser gesagt mit Köln, dem Verein. Da sind halt 2 oder 3 Spieler positiv getestet worden. Wie das jetzt Auswirkungen jetzt werden oder was jetzt daraus wird, das weiß ich jetzt nicht, ob das Spiel überhaupt stattfindet oder die Bundesliga jetzt doch anfängt oder nicht. Ich glaube, es wäre schön, damit man einen Ausgleich hat, damit man auch sieht, man kann Samstag sich hinsetzen und die Fußball, oder man kann es kaum erwarten, dass die Fußballer wieder anfangen. Aber wiederum, man muss natürlich trotzdem die Situation nicht unterschätzen. So, und man muss es trotzdem immer noch die Sachen, die die Bundesregierung gesagt hat, dass man immer noch aufpassen soll, sollte man auch so annehmen.
Was viele Kritiker ja sagen oder bemängeln, ist eben, dass es nur begrenzte Kapazitäten und Tests gibt, die eingesetzt werden können, und fragen dann eben nach, ob es sinnvoll ist, diese für Profisportler zu benutzen, die sich alle 3 bis 4 Tage testen lassen. Das ist halt die Frage, ob es da nicht vielleicht sinnvoller wäre, die in anders, in anderer Richtung einzusetzen, vielleicht in Krankenhäusern mehr oder mehr zivile Personen zu testen.
Das ist natürlich, ist natürlich dann ein Widerspruch, ne? Wenn man dann sagt, das habe ich letztes Mal auch mit einem Freund gesprochen und habe auch gesagt, ja, wie kann das sein, dass die jedes Mal getestet werden, so, und nur ich bin jetzt nicht die Bundesregierung und ich bin nicht der Entscheider, und das werden wohl die Richtigen schon entscheiden dann. Die was?
Auf jeden Fall. Von daher denke ich mal, gucken wir mal auf deine Karriere zurück. Da hast du ja auch eine lange und auch eine bewegte Karriere. Und ich würde sagen, weißt du, was vor ziemlich genau 16 Jahren passiert ist? Kannst du dich an den Tag noch erinnern?
Nochmal?
Weißt du, was vor ziemlich genau, oder auf den Tag genau auf 16 Jahren passiert ist, vor 16 Jahren? Weißt du das vielleicht noch?
Da sind wir deutscher Meister, wenn du so fragst.
Ja, fast, fast. Ist es für dich wahrscheinlich genauso gut, weil ihr habt nämlich mit Werder 6-0 gegen HSV gewonnen. Hast du sogar ein Tor geschossen?
Ja, natürlich. Das ist ja nur bei den wichtigen Spieltore.
Das muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen. Also, ist ja wirklich lächerlich. Du hast dann gegen Bayern eine Woche später nochmal geschossen, dann hast du gegen Aachen auch noch im...
Im Pokalfinale, ja, habe ich auch eins gemacht, ja.
Wichtiges und schönes 2-0. Und dann, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, gegen die Türkei. Ist auch ein Tor gewesen, was relativ wichtig war.
Ja. Also, ich sag ja, die wichtigen Tore schieße ich.
Wie oft denkst du an dieses denkwürdige Spiel zurück? Das 6-0 gegen den HSV spielt es oft noch eine Rolle, auch in Gesprächen mit Freunden, ja, vielleicht,
da,
mit
Bekannten. Da wurde doch gesagt, dass von Hoeneß, dass wir getürkt haben oder irgendwas.
Ah, der Uli.
Der Uli wieder.
Naja, ihr habt es aber eine Woche später ja auch dann gezeigt mit dem 3-1. Schön Kahn Patzer ausgenutzt und dann, was? Altinton? Ailton.
Mikro. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, das war natürlich für uns das Sahnehäubchen der Liga, dass wir dort dann das Richtige gezeigt haben, weil der Uli uns natürlich am Pranger gestellt hat, und dann wollten wir es wirklich mal in München richten, dass die das auch sehen, dass wir wirklich verdient deutscher Meister sind.
Mhm. Früher war Bremen ja also wirklich eine richtige Macht. Mittlerweile stecken sie mittendrin im Abstiegskampf. Wie sehr schmerzt es sich als ehemaliger Spieler?
Ja, es ist natürlich eine neue Situation, ne? Für Werder. Früher immer jedes Jahr Champions League. Jetzt spielt man um Abstieg. Ja, man wird sehen, ne? Wenn die Liga jetzt doch anfängt, wenn die Liga jetzt anfangen sollte, muss man so schnell wie möglich die Punkte holen. Weil es kann ja auch sein, dass die Liga dann auch eher aufhört. Mhm. Was passiert dann? Wenn du nicht über den Strich bist, dann gehst du runter.
Das ist eben genau. Was denkst du, das ist klar, ist eine richtig schwierige Frage, aber woran würdest du die Misere derzeit festmachen? Woran liegt es, dass Bremen nicht mehr das Potenzial, was sie ja durchaus haben, in ihren Reihen auf den Platz bringen können?
Man kann natürlich sagen, ja, die Spieler bringen jetzt, was weiß ich, am Ende des Tages sind die Spieler schuld, und ich glaube, da wurden vielleicht einige, ja, die wissen nicht, was sie tun, so, wieder schön, ne? Und meiner Meinung nach sind die Spieler, haben das zu locker genommen. So, und viele waren natürlich auch verletzt. Da konnten sie halt nicht die Spieler reinbringen, die eigentlich spielen sollten. Und aber jetzt müssen sie es aufbaden. Ich glaube, sie haben ein gutes Trainerteam. Das finde ich persönlich. Das ist meine persönliche Meinung. Nur die Spieler bringen es nicht auf den Platz.
Aber denkst du, dass die Qualität im Kader ausreicht? Also es liegt an der Einstellung der Spieler und nicht an der Qualität, dass da eine schlechte Truppe zusammengestellt wurde?
Das ist die Frage, ne? Also ich glaube halt, wer ist der Schuldige dann, wenn man absteigt oder wenn man nicht absteigt? So. Und die Sache ist einfach so, dass man wirklich jetzt alles auf die letzten Spiele setzen muss. Und da muss man wirklich die letzten 10% dann geben, um dort dann auch den Klassenhalt zu schaffen. Mhm. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, ob der verletzt ist oder der nicht verletzt ist oder der nicht im Kader ist. Die Leute, die jetzt spielen, die müssen Gas geben und die müssen die Tore schießen. Man muss immer einen Tor mehr schießen als der andere.
Du hast ja gerade schon das Trainerteam angesprochen. Es wurde bekannt, dass Bremen vor ein paar Tagen einen neuen Motivations- oder psychologischen Coach verpflichtet hat. Wie wichtig kann in so einer Phase noch ein extra Coach sein, der wirklich nur für die Motivation sorgt?
Boah, also persönlich bin ich jetzt nicht der Spieler, der auf so Motivations hatte ich früher auch nicht. Weiß ich nicht. Einige Spieler halten davon viel, einige nicht. Und ja, man wird sehen. Also ich kann dir nicht zu viel sagen dafür.
Aber heißt, hattet ihr das früher auch schon bei euch oder gab es das damals noch gar nicht so?
Eher weniger. Wir hatten jemanden, der hat da ein bisschen mitgemacht, aber ja, der hat viel geholfen, aber.
Ich würde schon sagen, wenn Schaf mal eine Ansprache gemacht hat, dann war es, glaube ich, Motivation genug. Da braucht es ja nicht noch einen weiteren Trainer.
Ja, also wie gesagt, ich glaube halt, jeder Spieler hat seine eigene Motivation und seine Ritualen. Und ich glaube, dass das dann auch reicht.
Genau.
Aber einige Spieler brauchen das.
Okay, wir gehen mal weg nochmal vom Werder natürlich und schauen nochmal auf das 6-0 von HSV. Es war ja wahrscheinlich einer mit der schönsten Momente. Sag mal, was sind denn deine Top 3 der besten Momente in deiner Karriere?
Ist das jetzt
allgemein, was war top
in der Liga oder auch Nationalmannschaft?
Kann auch Nationalmannschaft sein. Kannst du sagen, was dir so insgesamt in deiner ganzen Sportlerkarriere kam? Bei Nantes, bei Bolton, bei Werder, Kroatien?
Also ich natürlich die Meisterschaft, dass wir in München die Meisterschaft geholt haben. Das war natürlich für mich einer der schönsten Momente. Ich kann sagen, die Zeit in Bolton war auch sehr schön, gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Das musste man auch erstmal durchmachen. Und das Tor, oder besser gesagt, für die Nationalmannschaft zu spielen. So, und das war natürlich auch für mich sensationell.
Und jetzt nochmal im Gegensatz dazu, was war das bitterste Spiel, die bitterste Situation, die du erlebt hast?
Ja, gegen die Türken. Bei der Nationalmannschaft 2008, wo wir rausgeflogen sind.
Erklär am besten nochmal, vielleicht ist das nicht allen vor Augen, was da so passiert ist.
Ja, also 96. Minute, Ivan Klasnic wird eingewechselt für Ivica Olic. Es steht 0-0, ein hart erkämpftes Spiel von beiden Parteien. Ich glaube halt, dass keiner eigentlich ein Tor schießen wollte. 109. Minute kam die Aktion, Luka Modric an der Außenlinie, flankt den Ball rein, Ivan Klasnic geht zum Kopfball, Ivan Klasnic trifft den Ball nicht, sondern trifft ihn mit der Schulter und der Ball geht rein. Und es steht in der 119. Minute 1-0 für Kroatien. Das Spiel ist eigentlich normalerweise vorbei, aber leider hat der Schiedsrichter 2-3 Minuten länger spielen lassen und in der 121. Minute schießt Sammy glücklicherweise das 1-1. Und damit ging es dann zum Elfmeterschießen, wo wir dann total versagt haben und das Spiel verloren haben.
Ist bitter vor allen Dingen, wenn man bedenkt, der nächste Gegner wäre ja Deutschland gewesen im Halbfinale.
Ja, und die Deutschen hätten wir ja locker weggehauen.
Habt ihr ja schon in der Vorrunde gemacht. Also.
Ja, genau, deswegen sage ich ja.
Da wäre viel möglich gewesen wahrscheinlich.
Das glaube ich auch, ja.
Wie siehst du selbst jetzt so den Nachwuchs bei der kroatischen Nationalmannschaft? Bist du da zuversichtlich für die Zukunft?
Ja, also wir haben gute Talente, die in guten Vereinen spielen. Also, aber nicht nur Talente reicht. Also wir müssen natürlich als Mannschaft funktionieren. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtigste.
Aber jetzt musst du nochmal kurz sagen, Modric, Rakitic, Klasnic, Olic, so viele gute Spieler, was machen die euch dort ins Essen in Kroatien? Ihr seid da so ein kleines Land oder was ist da für spezielle Trainingseinheiten, dass ihr so viele gute Fußballer dort rausbekommt?
Ich glaube halt, in Kroatien ist es halt so, wir sind halt ein kleines Land und bei uns ist halt Sport das Wichtigste. So. Und egal, ob du Wasserball spielst, Basketball, Handball, Fußball, die Leute gehen raus, spielen und sind halt dann stolz, für ihr Land zu spielen. So, und das ist, glaube ich, für uns das Wichtigste. Und das ist vielleicht bei den anderen Ländern nicht so.
Jetzt haben wir uns vor dem Gespräch mit dir natürlich auch mal deinen Instagram-Kanal angeschaut und haben dein Posting vom 1. April gefunden, in dem du für Aufsehen gesorgt hast. Dort stand nämlich, dass du als Sportchef beim HSV anheuern würdest. Das wäre ein Job, den dir die meisten wohl auch nicht verzeihen würden von deinen Fans, oder?
Ja, also viele, sag mal, Sportler oder besser gesagt Kollegen, die mit mir früher gespielt haben, sind darauf reingefallen. Ne? Also ich glaube, der Gag war gut und ein bisschen Aufsehen habe ich erwägt, aber wie du schon gesagt hast, viele würden mir das wirklich übel nehmen und es war ja nur ein Gag. So, und wollte halt ein bisschen Spaß reinbringen. Am Ende des Tages habe ich halt mit einem Freund überlegt, hätte ich mal lieber gesagt, ich bin in den Aufsichtsrat gekommen, dann würden mir vielleicht mehrere Leute
das glauben. Das ist wohl wahr.
Da weiß man dann eh nie in Hamburg, wer alles im Aufsichtsrat ist oder nicht. Das wechselt ja eh die ganze Zeit durch.
Deswegen. Dann hätten sie mir das eher zugetraut, anstatt,
So.
Oh mein Gott, ein bisschen Spaß muss sein. Und, ich glaube, das war es wert.
Ich denke auch, und wir beenden das Ganze auch mal nochmal mit einem Spielerquiz. Wir haben es jetzt mal König Fußball genannt. Ich hoffe, kennst du dich so ein bisschen mit Daten aus und so? Fußballdaten?
Ja, selbstverständlich.
Na, sehr gut. Also dann tue ich dir kurz das Spiel erklären. Es geht nämlich darum, dass du rausbekommst, welcher von den Teamkollegen, mit denen du gespielt hast, um welches es sich handelt. Da kannst du, das machen wir jetzt mit jedem Fußballer, den wir hier irgendwie interviewen, und da kannst du von 5 bis 1 Punkt bekommen. Also ich gebe dir immer eine Info über den Spieler und dann hast du 2 Antwortmöglichkeiten. Wenn du beim ersten Mal schaffst, dann kriegst du 5 Punkte. Wenn du es beim zweiten Mal schaffst, dann 4 Punkte und es geht dann immer so weiter. Und ich gebe dir halt immer weitere Infos. Bist du bereit? Okay, dann erzähle ich dir erstmal was über den ersten Spieler, den wir suchen. Und ich tue aber 2, 3 Stationen auslassen, weil es sonst zu eindeutig ist wahrscheinlich für dich.
Okay.
Also der Spieler hat angefangen seine Karriere bei Atletico Tempetari, ist dann 2 Stationen durchlaufen, die ich dir jetzt nicht sage. Danach ist er zu Borussia Dortmund, Hercules Alicante, Rubin Kazan, FC Valencia, Al Jazeera Fußballclub, wurde dann ausgeliehen zu...
Nelson Valdez.
Na, weißt du schon.
Das war zu einfach.
Oh. Das war ja zu einfach schon. Das war ja zu einfach.
Oh, dann weiß ich nicht, ob die anderen auch so schwer sind, weil wir wollten erst mal gucken, ob es so läuft. Aber haben wir jetzt natürlich so einen Experten getroffen. Ja, okay, dann bin ich mal bei Nummer 2. Der hat in der Jugend bei Real mit Madrid gespielt. Ist dann über 2 weitere Stationen, die ich dir nicht sage, zum AC Florenz. Wurde ausgeliehen zu Sunderland und spielt jetzt bei Chelsea.
Marcos Alonso.
Na aber, in der Zeit in Bolton hast du mit Marcos Alonso gespielt. Viele werden ihn kennen.
Der hat viel gelernt von mir, der Junge. Freistöße, alles. Mit seiner linken Klebe jetzt.
Du warst ganz schön erfolgreich in England. Du hast ganz schön viele Buden gemacht.
Ja, also wenn man sieht, wie viele Spiele ich gemacht habe und wenn man sieht, dass ich die meisten Spiele auch von der Bank gekommen bin, kann ich schon sagen, dass ich genug Buden gemacht habe, ja.
Okay. Kannst du den Mythos bestätigen, dass in England immer die Verteidiger eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Härte an den Tag legen als die deutschen Verteidiger?
Ja, selbstverständlich, aber das sind alles Pappnasen, die Englisch.
Na gut, gehen wir mal zu Nummer 3. So, Nummer 3 hat seine Karriere begonnen bei Hertha Zehlendorf, ist dann zu Hertha BSC. Über Leverkusen und Hamburg kam er dann zu München und spielte danach noch bei Hertha und Salzburg.
Kovac.
Niko Kovac.
Nee, warte mal.
Sehr gut. Kovac, ja. Wenn Sie jetzt viele wundern, warum der mit dem guten Ivan gespielt hat, natürlich in der Nationalmannschaft. EM 2008 hat er zusammengespielt.
Ja, Kapitän war er bei uns und ja, ich habe mit ihm lange bei der Nationalmannschaft gespielt und ein sehr guter Typ, sehr lustiger Typ, aber auch sehr ehrgeizig und deswegen ist er jetzt, glaube ich, wird er auch ein guter Trainer sein und natürlich war es bei Bayern München sehr schwer, muss man wirklich sagen. Vielleicht war es vielleicht zu früh, zu Bayern zu gehen, aber ich habe ihm die Daumen gedrückt und ich finde, dass er seinen Weg noch macht.
Auf jeden Fall. Wollen wir dir noch einen dritten aussuchen? Oder einen vierten, den ich jetzt nicht vorbereitet habe, auf die Schnelle.
Also die Punkte habe ich schon. Ich habe, glaube ich, schon die maximale Punktzahl, ne?
Du hast die maximale Punktzahl. Von daher würde ich dir einfach mal noch einen zweiten geben. Oder noch einen weiteren, bis es hier irgendwann nie mehr klappt. Okay, fangen wir mal an. Der hat beim ASK...
Was? Was für ein Gewinn du kriegst, das müssen wir uns noch überlegen.
Johann Miko, ich weiß es.
Ach komm. Ist doch Quatsch.
Also, du musst mir auch schon eine bessere Frage stellen. Also, das war das Einfachste, wenn du schon kannst.
Okay, warte.
Das ist vielleicht keiner von unseren nächsten Gästen. Das wird ganz, ganz schwierig.
Okay, dann sage ich dir nur einen. Der hat gespielt bei Hamburg und danach bei Cork in Irland. Wer war das?
Wo?
Bei Cork in Irland. Celtic Cork.
Der hat bei Hamburg gespielt und bei Cork.
Sehr lange bei Hamburg und dann bei Cork. Ganz kurz.
Warte mal. Der hat ja was mit mir zu tun, also.
Nee, er hat nur bedingt was. Also das ist jetzt in dem Fall kein Teamkollege. Wir wollen es ja ein bisschen schwerer machen.
Ach so, okay. Bei Cork, warte mal.
Aber er hat was mit Hamburg zu tun.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, wenn er schon in Hamburg gespielt hat. Das ist ja nicht, das ist ja auch nicht. Ja, das wird natürlich schwieriger. Ich würd mal jetzt sagen, wer denn?
Musst du auch ein bisschen outside the box denken, das ist wirklich jetzt nicht so deine Zeit.
Ach so. Ja, okay. Nee, da muss ich, sag mir noch irgendwas, gib mir noch einen Tipp.
Ich gebe dir noch einen Tipp. Er ist geboren am 5. November 1936 in Hamburg.
Ach so, dann ist es Uwe Seeler, ne?
Jawohl, hast du richtig.
Ich hatte jetzt nicht Uwe Seeler mehr im Auge.
Kann ich mir auch vorstellen, ich glaube, das wissen auch die wenigsten, dass
Ich muss sagen, ich habe Uwe Seeler kennengelernt und ich spiele ja jedes Jahr bei seiner Charity-Veranstaltung in Hamburg. Und wirklich, auch wenn er jetzt, älter geworden ist, wirklich ein super Typ und Hut ab, was er geleistet hat und Hut ab, was er für Hamburg gemacht hat. Und wirklich, kann ich als Stürmer sagen, war das schon ein richtig, richtig, richtig guter Stürmer.
Du hast vorher auch Uli Hoeneß angesprochen, der damals vor der Meisterschaft ein bisschen Zwist gelegt hat. Wie würdest du ihn beschreiben? Hast du ihn kennengelernt? Wie findest du ihn als Person?
Ja, also ich habe mit Uli auch mal gesprochen. Also das weiß keiner, aber Uli Hoeneß wollte mich mal nach Bayern holen.
Ach so.
Und ich hab aber Nein gesagt. Das war die Zeit, wo Magath da war. Und
was ist der Grund vielleicht für das Nein, dass Magath da am Ruder war?
Ja, ich hatte Angst vor Magath, ja.
Vor den berüchtigten Hügelläufen.
Ja, genau.
Dann zum Abschluss vielleicht noch. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Könntest du vielleicht den Leuten noch Hoffnung machen, dass bald alles wieder in geordneten Bahnen läuft hier in Deutschland, auch was den Fußball vielleicht angeht?
Ja, also wie gesagt, ich kann immer nur sagen, seid vorsichtig, haltet Abstand und passt auf eure Familien auf. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. So. Und den Rest muss jeder selber wissen, was er macht und was er nicht macht. So, und, also ich bin nicht der Aufpasser oder was weiß ich. Es ist einfach nur, ich kann nur sagen, wenn du gesund bist, kannst du ein schönes Leben haben. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns wieder, wie gesagt, bei dir und wünschen dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit deiner Kleinen und ja, da sehen wir uns mal wieder.
Und falls du einen Wettbewerb gewinnst, kommen wir auf dich zu wegen dem Preis.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Okay. Ciao, Luffy, ciao. Danke. Ciao. Ciao.
Also, das war Ivan Klasnic. Ja, war ein ganz interessantes Gespräch, würde ich sagen. Und haben wir auch was über englische Verteidiger gelernt, oder, Niklas?
Ja, alles Pappnasen, hat er gesagt. Außerdem auch spannend zu wissen, dass er damals den Wechsel zu Bayern nicht realisiert hat. Wahrscheinlich auch wegen den legendären Hügelläufen von Felix Magath.
Ja, aber da kann man ihn wirklich verstehen. Also, bei Magath würde ich auch nicht gerne trainieren.
Hoffentlich hört er. Grüße gehen raus an Felix, falls er uns hört.
Na aber. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort und da hören wir uns das nächste Mal wieder beim Podcast 99.3 nachgetreten. Hier von eurem Radio Mittweiler.
Bis dann.